Guten Morgen zusammen. Auch wenn ihr das eben überhaupt nicht gemerkt habt, der Gottesdienst hatte eigentlich schon angefangen bei dem Lied Männer. Aber das ging noch einfach so weiter. Ist bei dem Lied ja auch kein Wunder. Aber das war eigentlich so der Aufreißer für heute Morgen. Männer, es geht also um Männer. Und wie immer, wenn ich mich hier so umgucke, sitzen hier hauptsächlich Frauen. Und ich bitte euch, dass ihr nicht auf Standby jetzt geht, weil ihr denkt, Männer, da habe ich ja nichts mit zu tun, weil das stimmt ja gar nicht. Also entweder habt ihr einen Mann oder einen Sohn oder einen Kollegen oder einen Freund. Und selbst wenn ihr das alles nicht habt, dann habt ihr zumindest hier immer noch so ein paar Gestalten sitzen, die auch Männer sind in der Gemeinde. Also irgendwie kommt ihr da nicht so ganz ungeschoren drumherum. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, so langsam kommen wir Männer ja aus unseren Verstecken raus, aus unseren Höhlen und bringen uns hier mehr ein und sind mehr präsent. Heute machen das auch alles nur die Männer. Thomas macht den Gottesdienstleitung, ich mache die Predigt, der Siegfried macht die Kollekte. Ja. Na gut. Warum geht es denn jetzt um Männer? Ich sage jetzt einfach mal darum. Ja, einfach darum. Kann ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Vielleicht, weil ich selbst ein Mann bin. Vielleicht, weil es heute gar nicht mehr so einfach ist, ein Mann zu sein. John Wayne ist out. Roger Moore ist out. John Travolta ist out. Rambo ist out. Der Softie ist aber auch out. Und dieser Frauenversteher-Typ ist auch out. Jetzt ist die Frage, was will die Welt denn jetzt noch von uns? Vielleicht auch, weil wir Männer einfach nicht mehr so präsent sind. Wir haben uns, habe ich eben schon angedeutet, so lange Zeit verkrochen und den Frauen lieber das Feld überlassen. Und wenn man den Medien und den sogenannten Experten und Wissenschaftlern Glauben schenkt, dann ja, ist es ja auch so, dass die Frauen sind ja fast das stärkere Geschlecht, sie haben den besseren Überblick, sie haben noch die Pons, also die Brücke zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, Verstand und Gefühl sind verschaltet, kombiniert. Ja, was sollen wir da mit unseren lahmen Verbindungen da noch machen? Mädchen sind besser in der Schule, Frauen sind die besseren Chefs, mittlerweile sind es sogar die attraktiveren Superhelden. Naja, und. Ja, und heute ist es ja auch so, da frage ich mich so als Mann, ja, was ist denn überhaupt noch männliche Identität? Das, auch beim Thema Sex, das ist ja heutzutage alles variabel, veränderbar. Wenn man so Gender Mainstream denkt, heterosexuell, bisexuell, homosexuell, transsexuell, das ist ja alles ein fließender Übergang, variabel, Variante. Gut, ich bin da auch kein Experte, will da auch keiner werden und keiner sein. Bin auch kein Biologe, kein Psychologe, kein Soziologe, kein Ethnologe, kein, was weiß ich für ein Logo. Aber ich habe das hier mitgebracht, das Logos, da halte ich mich dran, das Wort Gottes, das Geschriebene. Und dann gibt es für mich noch das Rhema, das Gesprochene, in das Leben gesprochene Wort Gottes. Und es gibt ein Buch, da sage ich mal, dass die Grundaussagen, ich sage nicht, dass jeder Satz, aber die Grundaussagen von diesem Buch sind für mich auch Rhema. Das Buch heißt Der Weg des ungezähmten Mannes von John Eldridge. Und John beschreibt da wirklich so einen Weg des Mannes, den er so in seinem Leben durchläuft oder vielleicht besser durchlaufen sollte. Und es gibt da so 6 Etappen, 6 Wegstrecken. Und ich habe jetzt vor, so ähnlich wie bei der Waffenrüstung, jedes Mal so ein Thema besonders zu beleuchten, eine Wegstrecke, eine Etappe. Da gibt es also den geliebten Sohn, das wäre die erste Wegstrecke. Da gibt es den Abenteurer, da gibt es den Liebhaber, Entschuldigung, da kommt auch der Kämpfer davor, Abenteurer, Kämpfer. Dann kommt der Liebhaber, dann kommt der König und dann so gegen Ende der Weise. Und jede Strecke, jede Lebensphase hat so ihre Ziele, Aufgaben, ihre Gefahren, ihre Tücken, ihre Möglichkeiten zu versagen und aber auch zu siegen. Und jedes Stadium, sage ich jetzt mal, ist auch nicht so einzeln streng getrennt. Also jetzt ist das eine zu Ende und dann fängt das andere an. Das ist mehr so überlappend. Und es ist auch so, wenn ich jetzt im Stadium des Königs bin, dann bin ich immer noch Kämpfer und immer noch Liebhaber und selbst so ein weiser Mann ist in seinem Herzen immer noch so ein kleiner, junger, geliebter Sohn oder Abenteurer. Ja. Auf der anderen Seite soll es aber nicht so sein, dass jetzt so ein kleiner Junge schon Aufgaben übernimmt eines Königs. Also dass der jetzt irgendwie für die Familie sorgen muss oder dass der sich die Sorgen seiner Mutter anhört und da so Seelsorgerrolle übernehmen soll. Das passt nicht. Das soll nicht so sein. Gut, ich lese mal eine Sache vor aus dem Buch. Die Väter sind uns abhanden gekommen, das in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben die meisten Männer und die meisten Jungen keinen Vater im Vollsinn, der in der Lage wäre, sie auf der Reise zur Männlichkeit durch die Dschungel und Gefahren zu begleiten. Aufgrund dieses Vaterdefizits sind größtenteils auch wir unfertige Männer, unfertige Jungen, manchmal auch Jungen in Männerkörpern. Zum anderen kann man auch feststellen, unsere Art, die Welt zu betrachten, hat sich verändert. Wir haben nicht länger die väterliche Perspektive, nicht in der Gesellschaft und noch nicht einmal mehr in unseren Kirchen und Gemeinden. Uns fehlt dieser Blickwinkel eines liebenden und starken Vaters, der an unserem Leben Anteil nimmt, an dem wir uns jederzeit wenden können, wenn wir Leitung, Trost oder sonst was zum Leben brauchen. Aber was verloren ist, kann wiedergefunden werden. Das Leben, das Sie als Mann bisher kannten, ist eben nicht alles, was es gibt. Es gibt den anderen Weg. Es gibt einen Pfad, den Männer in vielen Generationen vor uns angelegt und beschritten haben. Einen sicheren Weg. Und es gibt einen Vater, der bereit ist, uns diesen Pfad zu zeigen und der den Weg mit uns gehen will. Ja, wir in unserer Gemeinde sind ja schon auf diesem Weg, Vater, Herz Gottes und so weiter. Und ich glaube, ja, vielleicht hilft uns diese Reihe, da noch tiefer reinzukommen. Ja, John hat gesagt, unfertige Männer. Ich schließe mich damit ein. Ich finde mich auch noch nicht fertig. Auch nicht in den Phasen, die eigentlich schon abgeschlossen sein sollten. Also sage ich mal jetzt so, der geliebte Sohn oder der Abenteurer, der Kämpfer, bin ich zwar mit beschäftigt, aber es ist für mich nicht, dass ich da fertig bin. Unfertige Männer, denen wurde nie gezeigt, was es heißt, ein Mann zu sein, weil es keinen Vater gab, weil der Vater nicht präsent war oder weil dieser selbst nicht wusste, wie ein Mann ist oder nicht wusste, wie er seinem Sohn überhaupt vermitteln kann. John schreibt, dass jeder Junge nur von einem anderen Mann, sei es der eigene Vater oder ein väterlicher Freund, zum Mann gemacht wird. Er spricht von der Initiation, die nur durch einen Mann geschehen kann, der schon weiter auf dem Weg ist, der leiten, führen, bestätigen, ermutigen kann, weil er weiß, wie es zu schaffen ist. An der Stelle sage ich jetzt mal, es gibt ja einige Alleinerziehende, es muss nicht der leibliche Vater sein, es kann auch ein väterlicher Freund sein. Gut, ich habe mal geguckt, Duden, was sagt da über Initiation? Aufnahme eines Neulings in eine Standes- oder Altersgemeinschaft oder ähnliches, besonders die Einführung der Jugendlichen in den Kreis der Erwachsenen. Ja, es geht immer darum, in einen neuen Abschnitt zu gehen, in ein neues Feld, ein neues Gebiet, neue Altersgruppe, Kreis. Ja, aber wer hatte von uns schon so einen Vater oder wenigstens einen väterlichen Freund? Die meisten von uns, ja, ich sage jetzt mal, die meisten von uns Männern, sind mit der Lüge aufgewachsen, dass wir es irgendwie alleine schaffen müssen. Dass da niemand ist, der mir zeigt, wie es geht. Aufgrund meiner Erfahrung mit meinem eigenen Vater habe ich mir schon als Kind gesagt, auf andere kannst du dich nicht verlassen. Da musst du schon alleine klarkommen. Am besten machst du alles selbst. Und bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das auch. Wenn ich so an mich denke, ich habe mir selber beigebracht, wie man einen Hammer benutzt, eine Säge, eine Bohrmaschine, eine Schleifmaschine, Schweißgerät, wie ein Motor funktioniert, wie man Mofas spitz macht, einen Go-Kart baut oder einen Riesendrachen baut. Habe ich mir alles selber beigebracht. Aber die anderen Sachen, ich habe mir nicht beibringen können, wie man Freunde findet oder wie man sich behauptet oder wie man sich in einer Gruppe verhält oder wie man ein Mädchen anspricht oder wie man mit Frauen umgeht. John schreibt sinngemäß, eigentlich hatte sich Gott unseren weltlichen Vater so gedacht, ein Mann, der seinem Sohn Identität gibt, der ihm die tiefsten Fragen beantwortet. Aber was Gott als einen Segen erdacht hatte, gut, kraftvoll, wird oft zu einem Fluch. Denn die tiefste Verletzung, die ein Mann bekommen kann, bringt ihm meist der eigene Vater bei. Die meisten Männer haben als Kind eben nicht die nötige Liebe und Bestätigung von ihrem Vater bekommen, sondern etwas anderes, eine Wunde. Soweit John. Dieser Vater hat geschwiegen, wo er hätte reden sollen, oder er hat... wo er hätte reden sollen, oder noch schlimmer, er hat uns die Männlichkeit abgesprochen. Aufgrund dieser Verletzung haben die meisten Männer, kann ich mich auch wieder anschließen, geschworen, nie so zu werden wie der eigene Vater. Und mit Erschrecken, je älter ich werde, desto mehr merke ich das, erkenne ich, wie ich manche Sachen von meinem Vater einfach tue, was mich früher immer genervt, gestört hat. Besonders dann, wenn ich unter Druck komme, wenn jetzt irgendwas passiert, wo ich mit meinem Latein einfach am Ende bin, dann reagiere ich wie mein Vater. Nochmal Zitat von John. Die meisten Männer fühlen sich von ihrem Vater in dreifacher Weise gestraft. Erstens durch die zugefügte Wunde, durch das, was wir auf unsere entscheidende Frage zur Antwort bekommen haben. Zweitens empfinden wir es als Strafe, dass niemand da ist, der uns auf unserem Weg zur Männlichkeit anleiten und initiieren konnte. Und drittens fühlen wir uns gestraft durch das Vermächtnis unserer Väter, ihre Sünden, ihre Fehler, was sie als Männer darstellen, als ob uns das fesseln würde. Wir können mit viel Anstrengung vielleicht etwas weiterkommen als unser Vater, aber wir bleiben stets der Sohn. Und da gibt es ja noch diese Sprichwörter, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn wir auf den Stammbaum stolz sein können, dann können wir auch mit Selbstvertrauen weitergehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir eine Möglichkeit finden, wie wir aus dem Schatten dieses Baumes heraustreten. Soweit John. Die gute Nachricht, wir haben einen zweiten Vater. Jetzt in unserem himmlischen, wahren Vater. Er kann uns auf jeder Wegstrecke, auf jeder Etappe, wo wir gerade sind, begegnen, weiterführen, alles wiederherstellen und heilen, was verkorkst, krank, abgestorben in uns war. Egal, wie tief wir irgendwo drinstecken oder egal, wie oft wir jetzt diese Runden immer wieder drehen, weil wir einfach alleine nicht weiterkommen. Er will uns initiieren zu einem Mann sein, wie er es sich gedacht hat. Fröhlich, unbekümmert, neugierig, wagemutig, stark, entschlossen, überwindend, kämpfend, fallend, aber wieder aufstehend, siegend, staunend, umwerbend, erobernd, liebend, zärtlich, bewahrend, behütend, verantwortlich, gerecht, weise, milde, ratgebend. Stimmt das denn? Steht das auch hier drin, dass wir so einen Vater haben? Einen neuen Vater? Den Schlüsselvers finde ich für mich in Galater 4,4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Den Geist, der ruft, Abba, Papi, Papa. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann noch Erbe, Erbe durch Gott. Okay, wenn wir uns zu Jesus bekennen, daran glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist und sie getragen hat, Gott ihn wieder auferweckte, um zu herrschen, dann haben wir wirklich einen neuen Vater in Gott. Ich habe schon öfter gelesen, dass Gott uns adoptiert. Also für mich ist das nicht so. Also ich bin wirklich aus Gott geboren. Neugeboren. Also wirklich neu. Das heißt, ich bin nicht adoptiert, sondern ich bin wirklich ein leiblicher Sohn, eine leibliche Tochter. Und mit diesem neuen Vater und dann diesem neuen großen Bruder, Jesus, werden wir in eine neue Familie hineingeboren. Wir haben plötzlich 15, 100.000 Millionen von neuen Schwestern und Brüdern. Das kann aber auch bedeuten, dass wir die ungesunden, das will ich betonen, die ungesunden Bindungen zu unserer weltlichen Familie durchtrennen müssen. Ja, dass sie sogar sich gegen uns stellen, also diese alte Familie. Jesus sagt dazu, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Da geht es um die alte Familie. Und stattdessen sagt Jesus, Matthäus 12, 48, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seinen Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Also es geht wirklich darum, dass wir frei werden von diesen alten Zwängen, von diesen alten Bindungen an meinen alten Stammbaum, wenn das ungesund ist. Und damit ich dann auch Gott wirklich frei folgen kann und weit über das hinauswachse, was mein Vater mir vorgegeben hat. Und jetzt kommt noch ein dritter Aspekt, den kaum jemand sehen möchte. Wenn ich wirklich Sohn bin, dann möchte mich Gott auch wirklich verändern, zurechtbringen, zurechtweisen. Und dann kommt ein Text aus Hebräer. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so schlägt der Herr in jeden, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Viel schlimmer wäre es, wenn Gott anders mit euch umginge. Dann nämlich werdet ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Dieses Hineingeborenwerden in diese neue Familie ist also wirklich sehr real und sehr erfahrbar und viel mehr als nur so ein spiritueller Vorgang. Soweit diese Aspekte, die eigentlich für alles gilt, was jetzt später kommen wird, für jede Etappe. Und jetzt gehen wir mal zu der ersten eigentlichen Etappe, was ich heute besprechen will. Ja, noch vorweg, heute kommt ja so, wir sind ja so eine Instant-Gesellschaft. Der Kaffee, der kommt aus dem Pad, die Suppe, die kommt aus der Terrine, die Fotos kommen sofort aus dem Drucker, die Antwort kommt sofort auf WhatsApp, aber das Leben ist nicht Instant. Leben ist Entwicklung und Leben ist auf Zeit angelegt. Wenn ich einen Apfelbaum haben will, dann muss ich mit dem Apfelkern anfangen. Wenn ich einen Mann haben will, dann muss ich mit dem kleinen Jungen anfangen. Und deshalb beginnen wir jetzt mit dem Anfang, mit der ersten Wegstrecke. Und diese erste Wegstrecke heißt der geliebte Sohn. Bei dieser Wegstrecke, sagen wir mal bis zur Einschulung, gehen Sohn und Tochter noch, ich würde sagen, dicht nebeneinander. Also wenn du jetzt eine Frau bist, gilt das, was ich jetzt heute noch sage, fast genauso für dich. Kannst du also gut zuhören. Was ist die zentrale und wichtigste Frage in diesem ersten Stadium? Und auf diese Frage muss er, sie eine bedingungslose Antwort haben, ohne Einschränkung und ohne ein Ja, aber. Die Frage, die der Sohn seinem Vater unausgesprochen stellt, lautet: Liebst du mich um meinetwillen? Und auch: Liebst du mich über alles? Habe ich einen Ehrenplatz in deinem Herzen, den mir keiner streitig machen kann? Wir alle brauchen diese Gewissheit und diesen Zuspruch. Darin sollte sich Wertschätzung und Liebe ausdrücken. In der Bibel finden wir sowas öfter. Zum Beispiel wird zu Benjamin gesagt: Der Sohn meiner rechten Hand. Oder zu Josef: Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auch Jesus brauchte diese Zusage und Wertschätzung. Er hat gehört, Markus 1,11, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Manchmal ist es auch so, dass wir einen neuen Namen bekommen. In der Bibel wird zum Beispiel aus Abram, erhabener Vater heißt das, Abraham, Vater vieler Völker. Aus Jakob, was so Fersenhalter oder übertragen auch Betrüger heißt, wird Israel, der Gottesstreiter. Aus Saulus wird Paulus. Jetzt erzähle ich mal was von mir. Ich heiße ja Lothar. Und als meine Mutter mir das erste Mal erzählt hat, wie ich zu diesem Namen komme, war das so, dass ein paar Tage vorher ein Junge geboren wurde und der hieß Thomas. Und eigentlich sollte ich auch Thomas heißen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, der wohnt ja direkt nebenan, da können wir dich nicht Thomas nennen, da müssen wir dich irgendwie anders nennen, da haben wir Lothar genommen. Und als ich das dann gehört habe, habe ich diesen Namen überhaupt nicht mehr gemocht. Dann habe ich mich so irgendwie wie so zweite Wahl gefühlt. Der erste richtige Name, der war halt weg, da mussten wir das nehmen, was übrig bleibt. So in dem Sinne. Ich weiß heute, dass es irgendwie lächerlich ist, aber irgendwie damals, ja, habe ich mich so gefühlt. Dann war es dann so, dass Gott mir dann irgendwann wirklich auch einen neuen Namen gegeben hat. Oder mehrere schon mittlerweile. Also er nannte mich zuerst den Aufrechten und den Aufrichtigen. Später kam dann der Wagemutige hinzu. Vor kurzem hat mir Gott dann noch mehr geschenkt, und zwar so in einem Namenslexikon steht über Lothar. Lothar kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet laut, berühmt, sowie Heer und Krieger. Lothar ist ein Führungsname. Er ist der ruhmvolle Krieger. Lothar taucht auch im Namen Luther auf, was laut verkünden und donnern heißt. Luther und Lothar kämpfen in erster Linie nicht für sich, sondern für das Volk. Lothar kann sich dabei lautstark für die Interessen anderer einsetzen. In Lothar wird das starke Wort Lot, das, und jetzt schließt sich das, für Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit steht. Lothar bringt Dinge wieder ins richtige Lot. Ja. Als ich das natürlich gelesen habe, dann habe ich gemerkt, dass Lothar vielleicht doch gar nicht so schlecht ist und bin Gott dankbar, dass ich Lothar und nicht Thomas heiße. Okay, was hat Jesus über die Liebe des Vaters gesagt? Matthäus 18, 11, folgende. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Jeder von uns ist so ein Kleines. Und unser Vater lässt alle anderen alleine, nur um dich zu suchen und zu finden und zurückzubringen. Auch wenn das schwer ist, so annehmen zu können. Du bist das Wichtigste für ihn. Oder eine andere Geschichte, ich nenne sie mal die Geschichte vom wartenden Vater. Wie reagiert er, als sein geliebter Sohn stinkend und dreckig zu ihm zurückkommt? Lukas 15, 20. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zeigt es ihm und gebt ihm einen Ring an seine Hand und eine Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. So freut sich unser Vater über uns. Er fällt uns um den Hals, er küsst uns, er beschenkt uns, obwohl wir das nicht verdient haben und nie verdienen können, aber auch nie verdienen müssen. Er ist ein Gott, der einen sicheren Raum gibt, sozusagen den Garten Eden, in dem wir uns austoben können, wo es keine wirkliche Gefahr gibt, denn er schützt uns mit seiner Stärke. Wir können ihm voll vertrauen, wenn wir vom obersten Treppenabsatz herunter in seine Arme springen. Er wird uns sicher auffangen. Ja, passt ganz gut dieses Hintergrundbild dazu. Psalm 23, ich fürchte kein Unheil, denn dein Stab und dein Stecken geben mir Zuversicht. Er überrascht uns auch mit Geschenken, die über unsere Wünsche hinausgehen. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und füllst mir den Becher voll ein. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer da. Oder wo das noch deutlicher wird mit diesem Überschwang an Gaben, an das, was er uns geben will. Epheser 3, folgende. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Er will uns beschenken, über alles bitten und verstehen. Seine Gaben der Liebe sind noch größer, reicher, tiefer als unsere Bitten oder unsere Vorstellung von seiner Liebe zu uns überhaupt sein kann. So wie wir es in dem Lied eben gehört haben. Nimm die Tiefen des tiefsten Ozeans und geh noch tiefer. Nimm die Spitze des höchsten Turms und geh noch höher. Nimm den besten Tag, den du je in deinem Leben hattest. Versuch dir dann, etwas noch Besseres vorzustellen, dann bist du noch lange nicht dran, wie sehr du geliebt bist. Jetzt lasst uns mal diesen wahren Vater mit unserem weltlichen Vater vergleichen. Ist das so dieser berechnende Vater? Ist das der Vater, der erst Leistung haben will, bevor er mich lobt? Der Vater, der knausrig ist und geizig und nur spärlich Geschenke verteilt? Der Vater, der sich desinteressiert abwendet, wenn ich ihm meine erste Kinderzeichnung zeige? Der Vater, der keine Zeit hat, weil so vieles wichtiger ist als wir? Der Vater, der müde und ausgelaugt von der Arbeit nach Hause kommt und einfach nur seine Ruhe haben will? Der Vater, der selbst nie einen Vater hatte, der nicht weiß, wie er seinem Sohn überhaupt begegnen soll, der selbst verunsichert ist und seine Gefühle lieber erst gar nicht zulässt? Oder sogar der Vater, der plötzlich verschwindet, weil ihm alles zu eng wird, eine andere Frau attraktiver scheint, er sich in Süchten verliert und damit für uns auf einen Schlag die Unschuld, der Garten Eden, verloren ist? Oder auch der Vater, der absoluten Gehorsam will und grausam seinen Willen durchsetzt? Oder noch böser, der Vater, der mit brutaler Gewalt oder im sexuellen Missbrauch gegen den Sohn vorgeht? In diesen Vätern kommt für mich der Böse ins Spiel. Er ist der Vater der Lüge, der uns von unserem wahren Vater trennen will. Nochmal ein Zitat von John. Das ist die offensichtliche Absicht des Bösen. Er will uns vom Vater trennen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Er nutzt Vernachlässigung, um uns einzuflüstern: Siehst du, keiner kümmert sich um dich. Er nutzt den plötzlichen Verlust der Unschuld für die Botschaft: Die Welt ist gefährlich, du bist auf dich allein gestellt, mach dir keine Hoffnungen. Er nutzt Gewalt und Missbrauch, um einen Jungen einzuhämmern: Das ist alles, was du verdienst. Ja, soweit John. Ich switche jetzt nochmal rüber zu unserem wahren Vater. Was sagt unser wahrer Vater? Ist Ephraim denn nicht mein Lieblingssohn? Das Kind, das ich über alles liebe, sagt der Herr. So oft ich seinen Namen erwähne, kommen meine Gedanken nicht mehr von ihm los. Und nun ist mein Innerstes völlig aufgewühlt. Ich muss mich über ihn erbarmen. Und hier können, dürfen, sollen wir einfach unseren Namen einsetzen. Ist er nicht Siegfried, Ulrike, Ulla, Martin, denn nicht mein Lieblingskind, das Kind, das ich über alles liebe, sagt der Herr? So oft ich diesen Namen erwähne, kommen meine Gedanken nicht mehr von Monika, Hans, Nikola Jeschka los? Und ist mein Innerstes völlig aufgewühlt? Ich muss mich über Andreas, über jeden, der hier sitzt, erbarmen. Aber bei all dem gibt es etwas, das Gott nicht tun kann. Wir müssen selbst bereit sein, ihm unser Herz zu öffnen, damit er es heilen kann. Sein Sohn ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen, das stimmt. Aber dieses Öffnen ist unsere Sache. Und dieses Öffnen ist bestimmt nicht einfach. Denn wenn wir unser Herz öffnen, kommt mit, ja, ich sage jetzt mit Gewalt, wie so eine Sprudelflasche, die geschüttelt ist, kommt mit Gewalt das zutage, was wir so lange unterdrückt und immer wieder im Keller vergraben haben. Aber wenn wir das zulassen, das ihm hinhalten, dann kann er kommen und uns mit seiner Liebe heilen. Ein Beispiel von mir, ich versuche das kurz zu machen. Ich habe es zwar schon mal erzählt, aber es passt jetzt so gut. Ich bin hineingeboren in eine Familie, wo meine Mutter schon zwei Söhne geboren hat. Die waren 5 und 6 Jahre älter wie ich. Und da kam ich dann so als dritter Nachkömmling dann dazu. Eigentlich nicht so sehr geplant. Und dann war es so, dass meine Mutter sich unbedingt ein Mädchen gewünscht hat. Sie wollte unbedingt ein Mädchen haben. Ich denke, weil ja, sie hat in einem Haus gewohnt, wo die Schwiegermutter eifersüchtig ist und der Mann hat sie nicht beschützt. Und die Jungs, die waren halt, ja, mit denen konnte sie nicht viel anfangen, nicht wirklich reden oder Austausch haben und so weiter. Gut, dann dritte Mal schwanger. Dann kam ich dann zur Welt. Und sie hat mir dann später erzählt, dass sie bitterlich geweint hat in dem Moment, als ich geboren wurde. Ja, weil ich halt schon wieder ein Junge war. Und das war natürlich nicht so schön für mich, als ich das gehört habe. Und ich denke, ich habe dann als Kind sehr versucht, so dieser Erwartung zu entsprechen. Ja, mit Puppen gespielt und ihr im Haushalt geholfen, alles Mögliche gemacht. Um das zu heilen, also ich habe es dann irgendwann mal Gott hingehalten, hat Gott mir dann so eine Vision geschenkt, wo alles genauso war, wie meine Mutter das geschildert hat, also Kreissaal, Hebamme, ich komme zur Welt, die Hebamme sagt, dass es ein Junge ist, meine Mutter fängt an zu heulen, und will mich erstmal gar nicht haben. Und in dieser Vision war es so, dass dann Jesus da war und mich genommen hat und er hat so ein Gewand an, wie man sich das so vorstellt, und hat er mich so unter dieses Gewand gesteckt. Ja. Und da habe ich halt gewusst, gefühlt, gespürt, erfahren, dass ich gewollt bin, auch als Junge, als Mann. Ja, das war so eine Möglichkeit, diesen bunten Punkt, dieses in mir zu heilen. Anderes Beispiel. Auch von diesem Schenken. Als Kind habe ich immer gerne Robin Hood Filme geguckt. Robin Hood, wahrscheinlich auch deswegen, weil er nimmt den bösen Reichen was weg und gibt es dann den Armen. Aber am meisten haben mich diese Schwertkampfszenen fasziniert. Und dann als kleiner Junge wollte ich dann irgendwie auch mit dem Schwert, aber Mein Vater war aber bis zu denken, dass er mit mir sowas macht. Meine Brüder, die waren ja schon älter, die hatten für so Kinderkram keine Lust mehr. Als kleines Kind hatte ich keine Freunde. Ja, dann blieb dieser Wunsch so mit dem Kämpfen, blieb unerfüllt. Und dann ist es ja so, vor knapp 2 Jahren gewesen, dass ich in Koblenz durch ein Geschäft gehe und da sieht ein kleiner Zettel, Schwertkampfseminar. Und da war dann plötzlich alles wieder da, so diese Sehnsucht, kämpfen zu können wie Robin Hood. Ja, dann habe ich mich da angemeldet bei diesem Sportseminar. Habe dann erfahren, dass der Schwertkampflehrer halt Christ ist und dass der halt auch aus christlicher Sicht Seminare anbietet. Habe dann das Seminar hier nach Main geholt und eins der besten Sachen ist aber eigentlich, dass so dieser Christian wie so eine Art Bruder geworden ist, mit dem ich diese Leidenschaft dann auch teilen kann. Nicht wie mit meinen anderen Brüdern. Okay, also er beschenkt uns über unser Verstehen, über unser Bitten hinaus. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, an diese Robin Hood-Geschichte. Ja, in der allgemeinen Einführung hatte ich gesagt, dass ein wahrer Vater seinen Sohn nicht nur liebt, sondern auch erzieht. Nochmal ein Zitat von John. Ich bin nicht der Erste, der darauf hinweist, dass Kinder, in unserem Fall Jungen, 2 wichtige Botschaften begreifen müssen, wenn sie heranwachsen. Erstens, du bist geliebt, mehr als du dir vermutlich je vorstellen kannst. Zweitens, du bist nicht der Mittelpunkt des Universums. Ohne die erste Botschaft wird dein Junge unsicher sein, wird auch als Erwachsener immer auf der Suche nach Liebe sein und wird nur schwer glauben können, dass er liebenswert ist, geschweige denn, dass Gott ihn liebt. Ohne die zweite Botschaft wird er zu einem selbstgefälligen Egoisten, der davon ausgeht, dass alles andere sich nur nach ihm zu richten hat. Ich arbeite ja als Ergotherapeut, habe mit vielen Jungs oder auch Mädchen zu tun. Und da kenne ich solche Jungs. Das sind Tyrannen in kleinen Körpern, große Tyrannen in kleinen Körpern. Die haben nie eine Grenze gesetzt bekommen und deswegen kennen sie keine Grenze und akzeptieren keine Grenze und denken, sie sind der Nabel der Welt. Wenn wir uns nochmal den Hebräer-Text kurz nochmal angucken. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so schlägt der Herr jeden, den er als sein Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Unserem Egoismus gesunde Grenzen zu setzen, uns zurechtzuweisen, uns auf den rechten Weg zurückzubringen, ist letztlich auch ein Zeichen der Liebe, auch wenn diese Liebe manchmal wehtut. Und nur so lernen wir auch etwas ganz Wichtiges, nämlich Gehorsam. Wenn ich weiß, dass ich unvorstellbar geliebt bin, und dass der mich so liebt, nur das Beste für mich will, dann kann ich auch gehorsam überhaupt sein. Und auch willig gehorsam sein. Wenn ich so wieder an mich denke, ich habe, denke ich, viele Sachen getan, um endlich mal eine Grenze zu spüren von meinem Vater. Also mit 14 bin ich ohne Führerschein mit Moped rumgefahren und habe viele Zweiräder vom Dorf frisiert, mit 16 irgendwelche Trinklager in unserem Lagerhalle veranstaltet. Mit 17 haben wir einen alten Käfer gestohlen und sind damit auf Diskos gefahren. Mein Vater hat mir nie wirklich eine Grenze gesetzt. Die Botschaft, die ich dadurch gehört habe, oder ja, die ich mir so eingeredet habe, war: Es ist mir völlig egal, was du tust. Du bist nicht wert, dass ich dich beachte. Ich weiß heute, dass es nicht so war. Aber damals war das so mein Lebensgefühl. Und auch heute fällt es mir manchmal schwer, so mich unterzuordnen. Autoritäten, Chefs, Ärzten. Ja, aber ich bin da auf dem Weg und ich habe da auch schon viel gelernt. Und Gott bringt mich auch in Situationen, wo ich das lernen kann. Jetzt ganz aktuell mit meiner Schuldirektorin. Aber es klappt wirklich schon viel, viel besser. Und wisst ihr übrigens, dass Jesus auch nicht perfekt war? Der muss nämlich auch was lernen. Der war nicht perfekt. Und ich meine jetzt nicht das Wissen oder Verständnis, was so im Alter dann zunahm, sondern ich meine Hebräer 5,7, als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Wenn also selbst Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch gehorsam lernen musste, wieso denken wir dann, dass wir sowas nicht nötig haben? Okay, ich fasse zusammen. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen muss hören, erfahren, erleben, dass der Vater ihn bedingungslos liebt und dass er einen besonderen, nur für ihn reservierten Platz in seinem Herzen hat, im Herzen des Vaters. Aber er muss auch hören, erfahren und erleben, dass der Vater auf ihn Acht gibt, dass er so wichtig für ihn ist, dass er gesunde Grenzen setzt und er so gehorsam lernen kann. Okay, also wir gehen jetzt auf die erste Seite, wo steht, bei meinem irdischen Vater hatte ich oft das Gefühl, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Und dieser Punkt, Punkt, Punkt ist, dass er euch auf drei Sachen beschränkt und da auch nicht lange überlegen, aber jetzt noch nicht schreiben, sondern nur das, diese Überschriften schreiben. Bei meinem irdischen Vater und die andere Seite, mein wahrer Vater im Himmel, was sagst du? Ich werde jetzt erst kurz beten für diesen ersten Satz, dass euch genau das kommt, was jetzt dran ist, was der Vater auch heilen will. Und dann habt ihr so 3-4 Minuten Zeit, um das zu schreiben. Und dann werde ich wieder kurz beten, dass Gott euch dann auch wirklich eine Antwort gibt, auf diese Frage, mein wahrer Vater im Himmel, was sagst du dazu?